Herr Jesus, wir sind hier zusammen, um dich zu hören, um auf dein Wort zu hören. Bitte sprich du in unsere Herzen und auch zu unserem Verstand. Amen. Das Thema der Predigt heute ist das ganze Kapitel 17 aus dem Johannesevangelium. Viele werden wissen, dass das auch häufig das hohe priesterliche Gebet genannt wird von Jesus. Ich möchte uns auf den Predigttext, bevor ich den lese, einstimmen mit einigen Zitaten eines Bibelauslegers. Es sind vielleicht etwas ungewöhnliche Gedanken, die uns aber meiner Meinung nach ganz gut vorbereiten können, um danach dann dieses großartige Gebet von Jesus zu betrachten. Der Bibelausleger schreibt: Wir Menschen sind die einzigen Kreaturen, die in dieser Welt mit dieser Welt nicht zurechtkommen. Einfach, weil wir mit Bewusstsein leben müssen. Wie oft werden Menschen in die Welt geschickt, die von vornherein keine Chance haben, im irdischen Sinne glücklich zu sein? Oft sind sie physisch krank und ihr ganzes Leben wird heimgesucht von 1000 Qualen. Oder ihre Not ist psychischer Natur. Kaum sind sie auf der Welt, da schnürt sich das Ghetto ihrer Umgebung so sehr um ihre Seele, dass sie wie nur dazu bestimmt erscheinen, ein endloses Maß an Leiden zu ertragen. So viel steht fest. In unseren Augen widerspricht die Natur den elementarsten Begriffen von Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Es ist ihr völlig egal, was wir von ihr halten. Uns aber kommt es so vor, wie wenn sie mit uns Menschen ein grausames Spiel triebe. Als hätte sie mit uns nur ein Experiment unternehmen wollen, um herauszufinden, ob Wesen wie wir, die denken und selbstbewusst sein können, inmitten einer solchen Natur nicht zwangsläufig dem Wahnsinn und der Verrücktheit verfallen, oder bis zu welchem Grad von Schmerz sie überhaupt zu treiben sind. Es gehört unendlich viel dazu, den Hintergrund, den Urgrund der Welt als unseren Vater zu entdecken. Als eine Macht, die möchte, dass wir sind und die ihre Hände ausbreitet, gütig und bewahrend über das Haupt eines jeden Menschenkindes, das zur Welt kommt. Wie sollen wir so etwas glauben? Das ist die dauernde Frage. Und wie sollen wir danach leben? Für gewöhnlich vergessen wir Widersprüche dieser Art. Wir sehen sie erst rein, gewissermaßen kristallin im Dasein Jesu. Etwas später schreibt derselbe Ausleger weiter: Das Tiefste, was wir im Leben eines Menschen tun können, und das Letzte, was wir am Ende eines Lebens füreinander zu wirken vermögen, ist das Gebet. Jede starke Liebe wird an die Grenze dessen stoßen, was wir füreinander besorgen, machen und verrichten können. Für ein endliches und begrenztes Wesen, wie wir es sind, bleibt dann nur übrig, den anderen, den man liebt, in den Bereich des Unendlichen zu entlassen und für ihn von Herzen zu beten. So enden konsequenterweise gerade die Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium mit einem Gebet. Am Scheidepunkt unseres Lebens, am Ende aller menschlichen Möglichkeiten, bleibt uns nichts anderes, als miteinander vor Gott hinzutreten und füreinander einzutreten. Ganz so, wie Jesus es hier tut. An dieser Stelle unseres endgültigen Nicht-mehr-Weiterkommens und Weiterkönnens verfügen wir allein über diese unendliche, jedenfalls unendlich tröstliche Möglichkeit des innigen Gebetes, darum, der andere möge ewig leben. Alles, was wir zutiefst einander in der Liebe wünschen, ist ja gerade dies. Der andere möge in seiner ganzen Existenz, die von Gott ist, ewig sein. Und in Gott möge er glücklich sein für immer. Beide Gebetsinhalte stammen aus der Liebe. Wenn man jemanden liebt, kann man ihn nur als ewig wünschen. Und man bittet für ihn um so viel Glück wie irgend möglich. Das heißt, man hofft für ihn, dass er Gott im eigenen Herzen auf eine Weise spüre, dass Gott innerlich sein ganzes Leben ausfüllen und leiten möge. Man hat dieses Gebet am Ende der Abschiedsreden Jesu das hohe priesterliche Gebet genannt. Sehr mit Recht, weil etwas anderes gar nicht priesterlich genannt zu werden verdient, als ebenso füreinander im Gebet einzutreten. Dass das Leben des anderen in Gott zu seiner Reinheit und zu seinem Schutz und zu seiner Wahrheit finde. Die Worte Jesu bitten den Vater, er möge einem jeden der Seinen zeigen, wie einzigartig er ist und wie ganz und gar in Gott gehalten er bleibt. Gerade dies hat Jesus mit allem, was er tat, uns vermitteln wollen. In Bezug zu seinen Jüngern ist sein Gebet daher ein Dankgebet. Aber da wir noch in der Welt sind, gefährdet und mitten unterwegs, ist es auch eine Fürsprache, dass Gott uns so bewahren möge. So steht das Gebet Jesu zwischen Dankbarkeit und Zuversicht. Und in jedem seiner Worte ist es ein Gebet des Vertrauens. Etwas später noch zwei kurze Sätze von diesem Ausleger. Er sagt, wir Menschen können füreinander wie Fenster in der dunklen Kerkerwand der Schöpfung wirken, so dass Licht aus einer unbegreifbaren Ferne in den Innenraum unserer Gefangenschaft zu fallen vermag. Und Angst lässt sich nur überwinden durch Vertrauen. Gewalt nur durch Güte, Schmerz nur durch Begleitung. Die Gedanken dieses Auslegers wollte ich gerne so als Einleitung nehmen, bevor wir jetzt also zu unserem eigentlichen Bibeltext kommen. Ich lese das ganze Kapitel einmal vor, Johannes 17. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Die gibt es bislang fürs Neue Testament und für die Psalmen. Das Alte Testament ist in Arbeit. Ich liebe diese Übersetzung sehr, denn es ist ein gutes Deutsch, modern, aber nicht zu frei. Aber auch so eine Übersetzung hat ihre Grenzen. Und das werden wir im Laufe der Predigt dann auch noch merken, wo man dann doch auf wortgenauere Übersetzungen zurückkommen muss. Aber ich lese jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Johannes Kapitel 17. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, also nach den Abschiedsreden, denen wiederum das Abendmahl vorausgegangen war, nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben, und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast. Die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch in der Welt, hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Soweit das Gebet Jesu. Ein Ausleger sagte einmal, wenn wir zu Johannes 17 kommen, ist es wie mit Mose beim brennenden Dornbusch. Da heißt es in 2. Mose 3, Vers 5, der Herr sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Das kann sogar so weit gehen, dass ein anderer Ausleger, Philipp Jakob Spener, ein bekannter pietistischer Theologe aus dem 17. Jahrhundert, sagte, er wird niemals über Johannes 17 predigen. Und auf seinem Sterbebett bat er darum, dass man ihm Johannes 17 noch einmal vorlese. Auch ich möchte daher in dieser Predigt Johannes 17 nicht auslegen. Kann es auch gar nicht, auch würde die Zeit nicht reichen. Aber ich möchte einige Hinweise geben, denn hier ist so vieles Kostbares drin. Warum heißt es überhaupt hohepriesterliches Gebet?
Dieser Begriff taucht ja in dem Bibeltext selber gar nicht auf. Ich lese uns mal zwei Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, die Verse 5 und 6. Da heißt es: Genauso war es auch bei Christus. Er hat es sich nicht selbst angemaßt, hoher Priester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott nämlich: Du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Bibelkenner wissen, wie es bei Melchisedek war. Wir lesen das in 1. Mose 14, in Versen 17 bis 20. Und das ist auch fast das Einzige, was wir in der ganzen Bibel über Melchisedek hören. Ich lese uns das vor. Als er, also Abraham, um den geht es hier, als er nach dem Sieg über Kedor Laomer und die mit ihm verbündeten Könige zurückkam, zog ihm der König von Sodom ins Schavetal entgegen, das jetzt Königstal heißt. Melchisedek, der König von Salem, heute Jerusalem. Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abram und sagte: Gesegnet sei Abram vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert hat. Darauf gab ihm Abram den Zehnten von allem. Melchisedek, der Name heißt übersetzt König der Gerechtigkeit, ist ein geheimnisvoller König und Priester. Er kommt in der gesamten Bibel nur an drei Stellen vor. Das, was wir eben gerade gelesen haben, dann im Hebräerbrief, was wir auch gelesen haben, und dann noch im Psalm 110, ein prophetischer Psalm, prophetisch auf Jesus hin von David. Der Psalm 110 fängt an, ein Psalm Davids. So spricht der Herr zu meinem Herrn: Setze dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Und dann in Vers 4 heißt es dort: Der Herr hat geschworen und nie wird's ihn reuen. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Merkwürdig. Dieser Melchisedek schon so ein Typus, ein Vorbild auf Jesus hin. Und man hat fast den Eindruck, wenn man die Bibel liest, den gab's vielleicht nur, um auf Jesus hinzuweisen. So wenig wird im Alten Testament berichtet. Er kommt mit Brot und Wein und er segnet. Das ist alles, was man von ihm hört. Aber ist das nicht wunderbar? Genauso hat Jesus kurz vor dem hohen priesterlichen Gebet das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert. Und so kommt auch Jesus in jeder Mahlfeier zu uns. Mit Brot und Wein und er segnet. Der hohe Priester ist es übrigens, der als einziger und auch nur einmal im Jahr in der Stiftshütte, zu Mosezeiten und später im Tempel, in das Allerheiligste gehen durfte, wo früher die Bundeslade stand. Mit Jesu Tod am Kreuz passierte etwas Eigenartiges. In Markus 15, die Verse 37 und 38, da heißt es: Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Der Vorhang zum Allerheiligsten. Der Weg ist frei. Der Weg ins Allerheiligste, der Weg in die Gegenwart Gottes, der Weg zum Baum des Lebens ist frei. Und liebe Geschwister, lasst uns daran festhalten. Der Weg ist frei. Und lasst uns bloß nicht diesen Vorhang wieder zuziehen. Vielleicht unbewusst tun wir das leider oftmals wieder. indem wir den Menschen Lasten auflegen. Sie müssten erst dies oder jenes tun oder sie dürften sich nur so oder so verhalten. Wie oft wettern Christen gegen Regierende? Oder, gerade in letzter Zeit liest man darüber viel, wie evangelikale Christen gegen Homosexualität wettern und gegen Abtreibung wettern. Wisst ihr eigentlich, dass all das auch auf der Tagesordnung in der Gesellschaft zur Zeit Jesu stand? Was denkt ihr, wie viel Prostitution es gab, wo römische Heere lagerten? Und wie viel Abtreibungen da durchgeführt wurden? Und wisst ihr, dass viele wohlhabende Römer auch im Heiligen Land ihre Lustknaben hatten? Und wie man gegen das Besatzungsregime mit allen seinen Ungerechtigkeiten, ungerechte Steuern, ungerechte Festnahmen schimpfen könnte? Aber jetzt mal eine Frage. Wie oft lesen wir in den Evangelien davon, dass Jesus sich gegen Homosexualität geäußert hat? Oder gegen Abtreibung? Oder gegen die Politik der Regierenden? Nicht einmal. Null. Null Komma nichts. Wieso hört man von evangelikalen Christen dann allerdings so viel davon? Kann es sein, dass sich die Prioritäten unter uns Christen ungesund verschoben haben? Werden Christen nur noch mit Ethik und Moral in Verbindung gebracht? Und haben wir uns das selbst zuzuschreiben? Ist das alles? Kann das alles sein? Leute, wir wollen und sollen den Vorhang zum Allerheiligsten nicht wieder zuziehen. Gerade deswegen ist es wichtig, Johannes 17 zu hören. Hören, was und wie Jesus betet. Ich möchte blitzlichtartig einige Verse aus dem gesamten Gebet herausgreifen und ein paar Hinweise dazu geben. Vers 1. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Früher hat Jesus öfter gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt ist sie gekommen. Jesus hat auf der Erde die Herrlichkeit Gottes offenbart. Er ist zu den Menschen gegangen. Er hat Kranke geheilt. Er hat Menschen ihre Übertretungen vergeben. In Johannes 14,9 sagte Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Athanasius, ein Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert, hat einen wunderschönen Vergleich gefunden. Er hat gesagt, wie die Sonne ihre Strahlen auf die Erde sendet, so sendet Gott seinen Sohn. Und so wie wir die Sonne nur sehen können in den Strahlen, die sie aussendet, so können wir auch Gott nur erkennen in dem, den er gesandt hat. Beim Blick in die Strahlen der Sonne aber können wir das Licht und das Lichtgestirn voneinander nicht unterscheiden. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagt Jesus. Kommen wir zu den Versen 2 und 3. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Jesus sagt, dass er allen ihm Anvertrauten ewiges Leben schenkt. Wir Christen werden ja öfter damit konfrontiert, dass dieser Gedanke des ewigen Lebens so irgendwie eine Erfindung wäre, ja, der Christenheit. Im Neuen Testament, von Jesus, von der Kirche. Die Rede vom ewigen Leben, die gibt es aber auch schon im Alten Testament. Da muss man genauer hingucken, denn es gibt im Alten Testament auch so Stufen der Offenbarung. Natürlich liest man da auch öfter, dass Menschen keine Hoffnung über den Tod hinaus hatten. Aber es gibt auch diese Prophezeiung schon. In Daniel 12, Vers 2 zum Beispiel, da heißt es, und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Also auch im Alten Testament schon diese Sicht der Auferstehung und des Gerichtes. Hier in unserem Vers, was wir gerade gelesen haben, Vers 3, da ist interessant, da nennt Jesus sich selbst Jesus Christus. So endet der Vers. Das tut Jesus selbst nur hier in den ganzen Evangelien. Und auch das ist etwas, wo Spötter uns oft vorwerfen, Jesus Christus ist doch ein Kunstname, doch die Kirche so zusammengestellt. Nein, ist es nicht. Jesus selber nennt sich Jesus Christus. Und Jesus redet hier in unseren Versen vom Kennen, beziehungsweise eigentlich Erkennen. Das ewige Leben, sagt er, heißt, den Vater und Jesus zu erkennen. Und erkennen in der Bibel heißt, das kann man sich leicht merken, erkennen in der Bibel heißt eine Beziehung haben. Eine Beziehung zu jemandem haben, Gemeinschaft mit jemandem zu haben. Und es fängt schon ganz früh in der Bibel an, nämlich bei Adam und Eva. In 1. Mose 4,1, da heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva. Und sie ward schwanger. Das ist die Folge von einer engen, echten Beziehung und Gemeinschaft. Jesus kennen, Gott kennen, heißt Gemeinschaft mit ihm haben, eine Beziehung zu ihm haben. Und darin besteht, so sagt Jesus hier, das ewige Leben. Springen wir zu Vers 5. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Von der Herrlichkeit, die Jesus bereits hatte, bevor er Mensch wurde und auf die Erde gekommen ist, ist an vielen Stellen in der Bibel die Rede. Ich will mal herausgreifen aus dem Alten Testament Sprüche 8. Sprüche 8, Verse 22 und die folgenden, da ist von der Weisheit die Rede. Aber christliche Ausleger haben schon seit jeher diese Weisheit, von der da die Rede ist, mit Jesus identifiziert. Und wir werden gleich noch sehen, dass das auch Paulus indirekt tut. In Sprüche 8 heißt es, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her. Im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln, ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluten darauf, noch die Schollen des Erdbodens, als er die Himmel bereitete, war ich da. Und Paulus bringt in Kolosser 2, Vers 3 die Weisheit mit Jesus zusammen. Paulus sagt dort, in ihm, in Jesus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In Epheser 1, Vers 4 schreibt Paulus, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart. Und erfüllt von seiner Liebe. Aber nicht nur Paulus hat da was zu sagen, sondern auch Petrus. Der schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 20, schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Ich möchte jetzt zu Vers 10 springen von unserem Bibeltext. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Über seine eigenen Sachen kann jeder selbst bestimmen. Wenn Jesus sagt, was mir gehört, gehört dir, so ist das schön, gut. Aber wie ist das mit der Aussage, was dir gehört, gehört mir? Ist das nicht unverschämt und anmaßend? Was würden wir denken, wenn das jemand zu uns sagen würde? Ich möchte diese Ungeheuerlichkeit nochmal mit zwei Zitaten eines meiner Lieblingsautoren, C.S. Lewis, christlicher Apologet, herausstellen. C.S. Lewis schreibt in etwas anderem Zusammenhang, aber das passt hier sehr gut. Er schreibt, doch dann geschieht das Schockierende. Unter diesen Juden taucht plötzlich ein Mensch auf, der redet, als wäre er Gott. Er behauptet, Sünden vergeben zu können. Er sagt, er sei von Ewigkeit an gewesen. Er sagt, er werde am Ende der Zeiten kommen, um die Welt zu richten. Etwas später schreibt Lewis, dennoch, und das ist ebenso eigenartig wie bedeutsam, gewinnen nicht einmal seine Feinde, wenn sie die Evangelien lesen, den Eindruck von Einfältigkeit und Einbildung. Viel weniger noch die vorurteilsfreien Leser. Christus sagt, er sei demütig und sanftmütig. Und wir glauben ihm, ohne zu merken, dass wir, wäre er ein Mensch, wohl nur wenige seiner Aussagen als demütig und sanftmütig bezeichnen würden. Ich möchte damit jedermann vor dem wirklich dummen Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Soweit C.S. Lewis dazu. Kommen wir nun zu Vers 11. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Hier in der neuen Genfer Übersetzung steht, Vater, du heiliger Gott. Wörtlich steht da, heiliger Vater. Das ist eine Anrede für Gott, nicht für einen Menschen. In Matthäus 23, Vers 9 geht Jesus noch weiter und sagt, ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Ich möchte das gar nicht weiter kommentieren, nur eins sagen, falls ihr Menschen begegnet, die einen anderen Menschen heiliger Vater nennen, dann könnt ihr sie ja mal auf diese beiden Verse hinweisen. Ich wäre jedenfalls mit dieser Bezeichnung vorsichtig. Vers 12. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Es ist interessant, der Name Judas wird hier nicht erwähnt. Und das ist von großer Bedeutung. Gottes Plan, und ich sage Plan in Anführungszeichen, sieht nicht vor, dass ein ganz bestimmter Mensch verloren geht. Einer allerdings musste verloren gehen, damit Gottes Plan in Erfüllung geht. Dass es Judas von Iskariot war, ist nicht Gottes Entscheidung gewesen, sondern die Entscheidung von Judas selbst. Gott plant so etwas nicht. Genauso wenig wie er Unfälle plant. Dies alles sind Folgen der Freiheit der Schöpfung, der Freiheit des Geschöpfs. Natürlich geschehen diese Dinge unter Gottes Zulassung und müssen sich in seinen größeren Plan einfügen. Paulus schreibt ja auch mal an einer Stelle, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten mitdienen. Man kann aber nicht Gott als Ursache heranziehen. Es gibt echte Freiheit im Handeln, sonst gäbe es auch keine echte Liebe. Wenn ich an die Firma denke, für die ich arbeite, so kann man sagen, die plant ihre Entwicklung. Und das kann man ja auch durchaus machen. Oder sagen wir besser versuchen. Die Firma ist aber auch eine Organisation. Gott und sein Reich, die Gemeinde, ist aber keine Organisation, sondern ein Organismus. Paulus spricht vom Leib Christi, ein Körper. Ein Organismus, der lebt einfach. Und er wächst, wenn er gut versorgt wird. Natürlich nur bis zu einer bestimmten Größe. Irgendwann hört er auf zu wachsen. Dann vermehrt er sich. Das ist bei Gemeinden nicht anders, oder sollte es sein. Irgendwann ist eine Größe erreicht, da ist Wachsen nicht mehr angesagt. Da ist Vermehren angesagt. Und ein Organismus, der reagiert auf seine Umwelt in der Regel flexibel. Da gibt es keinen wirklichen Plan. Der wäre im Gegenteil sogar hinderlich, wenn es darum geht, sich auf ändernde Umstände schnell einstellen zu können. Springen wir zu Vers 14. Ich lese, glaube ich, gleich die Verse 14 bis 16. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Wir hatten es auch ganz am Anfang den beiden Texten gehört, die ich gelesen hatte. Gebet für Bewahrung. Das tut Jesus hier und das ist auch uns aufgetragen. Ein so wichtiger Dienst. Jesus' Jünger sollen also nicht aus der Welt hinausgehen. Sie sollen sich nicht hinter Klostermauern zurückziehen. Das würde auch gar nicht viel nützen. Denn das Böse kommt nicht von draußen, sondern es kommt aus dem Inneren des Menschen. So wie Jesus in Matthäus 15, Vers 19 sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Auch wenn wir uns zurückziehen in unser Kämmerlein oder in ein Kloster, so nehmen wir doch unser Inneres mit. Das Gebet um Bewahrung. Das ist entscheidend. Kommen wir zu Vers 17. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt hier, dein Wort ist die Wahrheit. Das steht da aber nicht. Wörtlich steht da, dein Wort ist Wahrheit. Es fehlt der bestimmte Artikel. Und das ist wieder von Bedeutung. Das Wort Gottes ist nämlich nur ein Ausschnitt der Wahrheit und nicht die gesamte existierende Wahrheit. Die ist nur Jesus selbst in Person. So wie er in Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. So sehr ich die neue Genfer Übersetzung auch mag, an diesem Beispiel merken wir, wie wichtig eine wortgenaue Bibelübersetzung für eine gründliche Auslegung ist. Und da ist meiner Meinung nach immer noch die Elberfelder Bibel die beste, auch wenn sie oft etwas altmodisch und umständlich klingt. Die Bibel ist nicht vollständig. In Anführungszeichen. In Johannes 21, Vers 25, also am Ende unseres Evangeliums hier, da sagt Johannes selber, es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Das gehört auch alles noch zur Wahrheit. Aber es steht nicht in der Bibel. Die Bibel ist ein Ausschnitt der Wahrheit. Und natürlich musste Gott, mussten die biblischen Autoren eine Auswahl treffen und sich beschränken. Ihr wisst, ich selbst bin Naturwissenschaftler. Und die ganzen wunderbaren Erkenntnisse, die die Naturwissenschaften uns gebracht haben, die gehören auch zur Wahrheit. Das sage ich unter allem nötigen Vorbehalt. Denn alle Erkenntnis ist Stückwerk und einiges muss sicher auch noch wieder korrigiert werden. Wir haben das in der Wissenschaft oft genug erlebt. Aber es gibt schon einige Dinge, die wir ziemlich sicher wissen. Zum Beispiel, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht die Sonne um die Erde. Da haben die Christen ihre Bibelauslegung in der Vergangenheit ändern müssen. Luther und sein Kollege Melanchthon, beides Theologieprofessoren, die ja auch zusammen an der Bibelübersetzung gearbeitet haben. Luther hat Kopernikus noch einen Narren genannt, weil die Bibel da doch ganz eindeutig wäre und es daher nicht sein könnte, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Das wissen wir heute besser. Und das macht aber keine Abstriche an dem Wert, den das Wort Gottes, die Bibel, trotzdem für uns hat. Die Bibelstellen, die Luther Kopernikus vorgeworfen hat, die legen wir heute eben nur noch symbolisch aus. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir vielleicht auch in der Zukunft noch Dinge lernen müssen, vielleicht durch die Naturwissenschaft, wo wir unsere Bibelauslegung ändern müssen. So wie Luther und Melanchthon, die haben es nicht mehr gemacht. Aber wir Christen heute, an der Stelle das halt symbolisch verstehen, bildlich verstehen, bildhaft. Und da auch kein Problem mit haben. Da steckt doch auch eine Wahrheit drin, wenn es übertragen zu verstehen ist. Die Bibel liefert also nur einen Ausschnitt der Wahrheit. Sie hat sich bewusst beschränkt, sie muss sich beschränken, weil, so wie Johannes gesagt hat, die ganze Welt die Bücher nicht fassen könnte, die man schreiben müsste. Wir sind noch nicht am Ende von Jesu Gebet, aber am Ende der Predigt. In Vers 18 betet Jesus, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind einzeln und als Gemeinde in die Welt gesandt. Und da müssen wir immer wieder im Detail schauen, was das für uns heißt. Es folgt jetzt noch in den Versen 19 bis 26 ein Gebet Jesu für die, die durch seine Jünger zum Glauben kommen. Und das bleibt jetzt quasi die Hausaufgabe. In diesen Versen ist dann auch die Rede davon, dass alle miteinander eins sein sollen. Wir hatten das ja vorhin schon gelesen. In Vers 21 sagt Jesus, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und daran hat die Christenheit seit ihrer Entstehung bis heute zu knapsen. Aber das ist Jesu Gebet. Eins sein gilt für uns hier in der Freien Evangelischen Gemeinde Neu-Wulmstorf. Eins sein gilt für alle Christen in Neu-Wulmstorf. Eins sein gilt für alle Christen weltweit. Amen.